Ich möchte heute mit euch über Freundschaft sprechen. Gestern hat mein Schwiegervater seinen 70. Geburtstag gefeiert und es war ein sehr schönes Fest im Missionsgarten hier in Basel. Und man hat wieder so ein bisschen, ich fand es sehr schön zu sehen, wie Freundschaften das Leben meines Schwiegervaters geprägt haben und wie er auch selbst als Person andere geprägt hat. Und es wurde so schön sichtbar, wie wichtig Freundschaften sind und was für einen Wert das hat, auch gerade wenn man 70 Jahre auf sein Leben zurückblickt. Und Freundschaft ist eine Form der Liebe und die wollen wir uns zuerst mal genauer anschauen. Wenn wir von Liebe reden, jetzt im deutschsprachigen Raum, dann meinen wir ja sehr viel mit diesem Wort Liebe. Im neutestamentlichen Griechisch gibt es drei Wörter für Liebe. Und vermutlich habt ihr an meiner Hochzeitspredigt oder so schon mal davon gehört, von diesen drei Wörtern. Aber falls ihr das noch nicht gehört habt, dann wollen wir das mal zusammen nochmals anschauen. Es gibt die Eros, die sinnliche Liebe, auch die sexuelle Anziehung, das Begehren, die Leidenschaft. Auch unser Wort Erotik kommt natürlich von dort. Auch das Verliebtsein, also diese gefühlsvolle Liebe, wird mit diesem Wort beschrieben. Dann haben wir die Agape, ist die höchste Form der Liebe. Sie ist selbstlos, uneigennützig, bedingungslos. Diese Liebe ist aufopfernd. Es ist die Liebe, die Gott zu den Menschen hat. Es ist auch die Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Und es ist eben diese bedingungslose Liebe. Jetzt habe ich da ein bisschen was durcheinander gebracht, genau. Aber ihr seht das, selbstlos, uneigennützig, bedingungslos, aufopfernd. Und die dritte Liebe, und das dritte Wort für Liebe, das wir in der Bibel finden, ist Philia. Vielleicht kommt euch das auch bekannt vor. Viele Wörter, die wir verwenden, hören mit viel auf, also liebend. Ich verzichte irgendein Wort auf, ein, das mit diesem Wort aufhört. Und es ist eben diese brüderliche, schwesterliche Liebe zwischen Freunden, die auf gegenseitiger Wertschätzung, auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Es ist die Liebe zwischen zwei Menschen, die sich gerne haben, aber nicht unbedingt eine anziehende, eine sexuelle Liebe, sondern wirklich eine freundschaftliche Liebe. Und ich denke, wir alle kennen Liebe in diesen drei Facetten. Wir alle sind Menschen, Geschöpfe, die liebesfähig sind. Und wir sind dazu geschaffen, in Beziehung zu leben. Nach der Schöpfung des Adams, ganz am Anfang der Bibel, lesen wir, dass es eben auch nicht gut sei, dass der Mensch alleine ist. Also wir sind wirklich dazu gemacht, in Beziehung zueinander und zu Gott zu leben. Und Gott selbst lebt in Beziehung mit sich selbst, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die Dreieinigkeit. Und wir Menschen sind ja im Ebenbild Gottes geschaffen, also sind wir auch geschaffen, um in Beziehung zu leben. Und das steht tatsächlich schon seit vielen Jahren in der Bibel und heute kann man das tatsächlich auch jetzt wissenschaftlich nachweisen, dass das so ist. Also wenn wir jetzt diese Statistik anschauen, Menschen, die in Beziehung leben, die leben gesünder als Menschen, die eben hier sind jetzt Alleinlebende, die sich zum Beispiel häufig einsam fühlen. Da sieht man, was da geschieht in der Statistik. Es gibt ganz viele Gesundheitsprobleme. Das sind kumulierte Gesundheitsprobleme und das Violette sind mittlere bis starke psychische Belastung. Das ist irgendwie eine Statistik von 2017, glaube ich. Auf jeden Fall, das ist auch wissenschaftlich so nachgewiesen, so erforscht. Wenn wir gesunde Beziehungen haben, dann macht uns das auch körperlich und psychisch gesünder. Wenn wir schwierige Beziehungen haben, wenn wir oder sogar einsam sind, keine Beziehungen pflegen, wenn wir isoliert sind, einsam sind, dann ist es viel schwerer. Also deswegen ist auch Einzelhaft etwas vom Schlimmsten, das man dem Menschen eigentlich antun kann. Einfach jemanden alleine, isoliert in eine Zelle zu stecken. Wir werden uns aber jetzt vor allem um diese Beziehungen und um diese Freundschaften. Wir werden uns mit diesen Freundschaften beschäftigen und wir haben dazu eine schöne Geschichte in der Bibel und Beat liest uns einen ersten Teil dieser Beziehung oder dieser Geschichte vor.
Ich lese aus 1. Samuel 18 die Verse 1 bis 4 aus der Menge-Übersetzung. Als nun David seine Unterredung mit Saul beendet hatte, da schloss Jonathan den David in sein Herz und gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Saul aber nahm David an jenem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Da schloss Jonathan einen Freundschaftsbund mit David, weil er ihn wie sich selbst liebte. Dabei zog Jonathan den Mantel aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seinen Waffenrock samt seinem Schwert, seinem Bogen und seinem Gürtel.
Also wir lesen hier von dem Beginn einer ganz tiefen Freundschaft. Vielleicht noch kurz so zum Kontext. Wir lesen hier auch von dem beginnenden Konflikt zwischen David und Saul. Saul war ja der erste König Israels. Das Volk hatte einen König gefordert und dann hat Gott ihnen den König geschenkt. Das war Saul. Aber Saul war dann Gott untreu und Gott wandte sich eher dem David zu, der jetzt hier in dieser Situation schon zu einem wichtigen Mann geworden ist in Sauls Armee und dort wichtige Kämpfe ausgeführt hat. Und dieser David, der erlebt große Errungenschaften, er erlebt viel siegreiche Zeiten und er wird auch immer beliebter beim Volk. Und das Volk, das freut sich immer, wenn dieser David zurückkehrt und der Saul merkt das natürlich auch. Und das macht ihn wütend. Und wir lesen jetzt hier, dass gleichzeitig zu dieser Zeit, wo dieser Konflikt sich zuspitzt, dass sich gleichzeitig Jonathan diesem David zuwendet. Und das Wichtige dabei ist, dass Jonathan der Sohn von Saul ist. Und wir lesen da wirklich auch, wie sich ihr Herz verbindet oder wie auch in Vers 3, Jonathan hatte den David lieb wie sein eigenes Leben. Also es werden sehr starke Worte hier verwendet. Also das ist eine sehr intensive und gute Beziehung, die miteinander haben. Dieser Konflikt zwischen Saul und David spitzt sich aber nun weiter zu und ein Kapitel später lesen wir folgenden Text. Und Bert, ich bitte dich nochmals.
Erstens Samuel 19, 1-7. Als nun Saul zu seinem Sohne Jonathan und seiner ganzen Umgebung davon redete, dass er David töten wolle, hinterbrach Jonathan, der Sohn Sauls, es dem David, den er sehr lieb hatte, mit den Worten: Mein Vater Saul trachtet dir nach dem Leben. Nimm dich daher morgen früh in Acht und halte dich sorgfältig verborgen. Ich selbst aber will hinausgehen und auf dem Felde, wo du dich befinden musst, neben meinen Vater treten. Ich will dann mit meinem Vater von dir reden und sehen, wie die Sache steht, und es dir dann mitteilen. Hierauf trat Jonathan bei der Unterredung mit seinem Vater Saul für David ein, indem er zu ihm sagte: Der König versündige sich nicht an seinem Diener David, denn er hat sich dir gegenüber nichts zu Schulden kommen lassen, sondern sich großes Verdienste um dich erworben. Er hat sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Und so hat der Herr dem ganzen Volk Israel einen herrlichen Sieg verschafft. Du hast mit angesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich also an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Grund tötest? Da schenkte Saul den Vorstellungen Jonathans Gehör und schwur: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Nun rief Jonathan den David zu sich und teilte ihm diese ganze Unterredung mit. Dann führte er David zu Saul, und er war wieder in der Umgebung des Königs wie früher.
Hier lesen wir, wie also dieser Jonathan das erste Mal sich stark macht für David. Saul möchte den David schon umbringen und irgendwie entsorgen. Und Jonathan setzt sich für ihn ein. Er spricht für ihn bei seinem Vater und bringt seinen Vater dazu, dann auch wieder zu merken, ja doch, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, wenn ich diesen David einfach umbringe. Es geht dann noch weiter, und ich fasse das nur kurz zusammen. Wir lesen viel später dann, wie sich aber auch dann Saul irgendwann gegen seinen eigenen Sohn wendet. Ich habe da ein paar Verse hinausgenommen. Genau, das war das, was wir gelesen haben. Also, es gibt, oder vielleicht noch, bevor ihr das alles lest hier, es gibt ein Fest an dem Königshof Sauls, und er erwartet eigentlich, dass seine wichtigsten Männer da bei ihm sind, am Tisch mit ihm sitzen, an diesem Fest. Und David weiß ja schon, ah, dieser Saul, der möchte mir etwas antun. Und er bleibt diesem Fest ganz bewusst fern. Und dann macht er mit Jonathan ab, dass Jonathan an diesem Fest dort dabei ist. Und natürlich auch als Sohn des Königs ist er sowieso dabei. Und sagt ihm, hey, wenn du merkst, der Saul ist nicht gut auf mich zu sprechen, dann komm heraus aufs Feld und warne mich. Und es ist dann tatsächlich so an diesem Fest, dass Saul sich so fest aufregt, dass er seinem eigenen Sohn einen Speer zuwirft, oder nicht zuwirft, ihn versucht zu töten. Und in diesem Moment merkt Jonathan, dass er auch nicht mehr bei seinem Vater so gut dasteht. Und er geht dann hinaus aufs Feld und warnt den David, und David flieht dann vor Saul. Also was ich sehr spannend finde an dieser Stelle, oder was wir lesen können an dieser Stelle, es ist eine Freundschaft, die sehr treu ist. Es ist der Sohn des Königs, der wendet sich sogar gegen seinen Vater, indem er die Treue eigentlich seinem Freund schwört, dem David. Und Saul sagt dann auch einmal zu Jonathan, hey, dein Erbe ist in Gefahr, das Königtum ist in Gefahr, er ist ja der Thronfolger von Saul. Wieso machst du das? Wieso liebst du diesen David so viel mehr als unser eigenes Blut? Und irgendwie hat Jonathan gemerkt, Gott ist irgendwie auf Davids Seite und ich möchte diesem David treu sein. Und sie machen ja auch diesen Bund, sie verbünden sich richtig. Also Freundschaft jetzt hier an dieser Stelle wird als etwas, was sehr treu ist, dargestellt. Diese Männer sind sich sehr treu und diese Freundschaft, die ist sehr wertvoll. Und ja, die Frage an dich, wer sind deine engsten Freunde? Wer sind Freunde, die zu dir halten, auch in schwierigen in schwierigen oder traurigen Zeiten? Und wem kannst du vertrauen? Wem kannst du wirklich sagen, hey, ich vertraue dir und ich möchte diese Freundschaft auch wertschätzen? Ich bin eigentlich nicht so gut darin, Freundschaften zu pflegen. Ich habe vielleicht eher viele so Freunde, Bekannte, aber ich habe nicht irgendwie so richtig gute oder ich habe nicht ein bis zwei gute, richtig gute Freunde, mit denen ich alles teilen kann. Und das ist ich denke manchmal, das ist auch ein bisschen schade, dass ich das nicht habe. Aber ich wünsche das irgendwie jedem und jeder, dass man wirklich so ein bis zwei, das müssen ja nicht viele sein, aber dass man wirklich eine gute Freundschaft hat, wo man sagt, hey, da kann ich wirklich ganz echt sein und da ist wirklich eine tiefe Verbundenheit, da ist eine tiefe Treue da. Ich möchte mit euch jetzt in diesem Zusammenhang mit Freundschaft auch ein paar Sprüche anschauen. Wenn ihr in das Buch Sprüche schaut, dann sind das ja viele lose Aussagen, die einfach so auch ohne, je nachdem ohne Kontext dastehen. Aber es gibt tatsächlich ein Buch, also ein Kapitel, das Kapitel 27 in den Sprüchen, wo es mehrmals um Freundschaft geht. Und auch diese Sprüche finde ich enorm gut, wenn es um dieses Thema geht. Wir lesen zum Beispiel hier in Vers 5, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Also hier wird gesprochen von einer, auch einer konfrontativen Ebene. Also es ist eigentlich besser, wenn mich ein Freund auch konfrontiert, mich auch zurechtweist, als wenn einfach immer alles schön und gut ist und unsere Beziehung, unsere Freundschaft vielleicht auch oberflächlich ist. Zugespitzt in Vers 6, die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Auch hier wird von einer Freundschaft gesprochen, die eben nicht irgendwie etwas zurückhält, sondern vielleicht auch mal, ja, mal eine Haut, um wieder auf die richtige Bahn zu kommen oder wieder sich seinen Gedanken vielleicht bewusst zu werden. Also eine gute Freundschaft ist auch jemand, der mich mal zurückweist, der mich mal vielleicht sogar, in diesem Fall sogar mal schlägt. Und das ist ja nicht böse gemeint, sondern das ist gemeint, weil er mich aufwecken möchte, weil er mich wieder auf gute Gedanken bringen möchte. Und umgekehrt sind auch die Küsse des Hassers trügerisch. Eine oberflächliche Freundschaft kann auch trügerisch sein. Das beste Beispiel ist die Situation, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und dort Judas auf ihn zukommt und ihn küsst und in diesem Moment auch verrät. Also die Küsse des Hasses sind trügerisch. Vers 9, das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Fand ich auch eine schöne Stelle, es ist so irgendwie so lustig, dass irgendwie Salbe und Räucherwerk so genannt wird. Ich denke da irgendwie an irgendwie so eine Creme und dann an Feuerwerk, aber ich glaube, es ist nicht damit gemeint mit Räucherwerk, aber genau, was damit gemeint ist, das freut uns, also materielles freut uns, tut uns irgendwie gut, aber auch, was uns auch tut gut, ist eben der wohlgemeinte Rat eines Freundes. Und dann dieser Spruch kennt ihr vielleicht auch, der ist sehr bekannt, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Das ist jetzt eine eher ältere Übersetzung. Man könnte auch Übersetzung, ein Messer wetzt das andere und einer den anderen oder ein Freund den Nächsten. Also diese Wörter kann man auch ein bisschen anders, also es geht nicht um explizit um Männer, sondern es geht um ein Gegenüber, um eine zwischenmenschliche Beziehung, um die eine und den anderen oder eine und die andere. Und ja, ich finde das auch ein starkes Bild. Also Menschen, die sich irgendwie nahe sind, die wetzen sich auch, die schärfen sich auch. Das ist irgendwie auch eine Reibefläche. Das macht auch vielleicht mal weh. Eben mal, man kassiert vielleicht mal so einen Schlag von einem guten Freund. Aber es ist zu meinem Besten. Es ist, damit ich schärfer werde, damit ich noch irgendwie stärker werde in meinem Leben. Für mich ist das auch ein weiteres Stichwort, was für Freundschaft steht. Ehrlichkeit. Wie sieht es bei deinen Beziehungen, bei deinen Freundschaften aus? Sind deine Freunde ehrlich zu dir? Verändern sie dich positiv? Meinen sie es wirklich gut mit dir, auch wenn es vielleicht mal weh macht? Und umgekehrt auch mal die Perspektive wechseln. Was bin ich für ein Freund? Bin ich ein Freund, der das Beste in meinem Nächsten möchte? Bin ich ein Freund, der mein Gegenüber ehrlich ist? Und ihn auch weiterbringen möchte. dachte mir, ich bringe noch ein, oder ich muss zuerst erklären das Bild, bevor ich zu diesem Bild komme. Ich dachte mir, ich bringe auch ein Bild mit. Und zwar, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, aber ob das jemand besitzt, aber es gibt ja Lavalampen. Vielleicht, wem sagt das etwas? Lavalampe, kennt man so das ein bisschen? Okay, ungefähr. Also es sind so Lampen, wo so farbige Flüssigkeit sich so hin und her bewegt. Und ich finde, es gibt Menschen, die sind ein bisschen wie Lavalampen. Die sind irgendwie lustig zuzuschauen, aber nicht unbedingt die hellsten. Das ist ein bisschen böse gesagt. Aber ich muss sagen, ich habe auch viele Freunde in meinem Leben, die sind ein bisschen wie Lavalampen. Mit denen ist das super lustig und ich habe eine gute Zeit. Aber ich merke auch, das ist nicht unbedingt, sind nicht Freundschaften, die mich irgendwie weiterbringen, die mein Leben irgendwie erhellen speziell. Aber schon auch auf eine Art, eben, es ist gut und man hat es lustig, aber es ist vielleicht nicht immer so tiefgründig. Und ich meine das wirklich auch gar nicht böse, wie es vielleicht klingt. Und es ist sicher auch gut, wenn man solche Freunde hat. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn man Freunde hat, die einen wirklich weiterbringen, die eben so dieses Schleifmesser sind, die einen eben schleifen, die einen wetzen, die einen irgendwie, ja, so eben wie das steht, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Genau. Also ja, du kannst dich fragen, wie sehen meine Freundschaften aus? Wie sieht mein Leben aus? Was für ein Freund bin ich? Bin ich ein Schleifstein oder bin ich eine Lavalampe? Kürzlich war ich mit einem Freund im Rhein schwimmen und das war auch ein schöner Moment, weil dieser Freund hat eine neue Stelle angeboten bekommen und er hat mich da gefragt, hey Joel, ich brauche jetzt deine Freundschaft, ich brauche jetzt deine Meinung dazu. Was denkst du? Soll ich diese Stelle annehmen oder soll ich das nicht machen? Und er hat gesagt, weißt du, ich bin so in meinen Gedanken, ich bin so eingeschränkt auch bei mir selber. Ich brauche eine Außensicht. Und für mich war das ein schönes Beispiel zu sehen, wie eine Freundschaft eben auch diese Außensicht, dieses Hineinreden braucht, dieses gegenseitige Schleifen. Wir kommen nun zur letzten Bibelstelle, wo es um Freundschaft geht. Und es gäbe noch ganz viele andere Stellen, das ist mir bewusst, aber das würde dann den Rahmen sprengen. Aber ich möchte mit euch noch eine Stelle im Johannesevangelium anschauen und dazu liest uns Beat noch einen Text vor.
Johannes 15, 9 bis 17. Das Gebot der Liebe. Jesus spricht: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und damit in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch vorhanden sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe kann niemand haben als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestellt, dass ihr hingehen und Frucht bringen sollt und eure Frucht eine bleibende sei, auf dass der Vater euch alles gebe, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies ist mein Gebot an euch, dass ihr einander liebet.
Was hier an dieser Stelle mich sehr oder mich sehr inspiriert, ist, dass Jesus hier seine Jünger, seine Freunde nennt. Und ich denke, so diese rabbinische Kultur, in der Jesus und seine Jünger unterwegs waren, da war dieses Verhältnis zwischen einem Rabbi und einem Schüler, das war eher ein sehr respektvolles, ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, vielleicht auch so ein bisschen ein Herr-Knecht-Verhältnis, aber nicht unbedingt eine Freundschaft. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, ich nenne euch meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich gebiete, also es klingt wie eine Bedingung. Und ich glaube auch, wenn wir Jesus lieben, dann wollen wir ihm ganz nachfolgen und uns ihm unterstellen. In Vers 15 steht, ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, ein Freund weiß es. Weißt du, was der Wille von Jesus ist? Weißt du, was Jesus mit dir vorhat? Das ist eine schwierige Frage, die ich mich auch immer wieder stelle, aber ich glaube, sie ist sehr wichtig. Niemand hat eine größere Liebe, lesen wir Vers 13. Niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und da beschreibt Jesus, was er später dann tun wird. Da ist der Gott, der ganz Gott und ganz Mensch war. Es ist nicht Gott, der irgendwie easy auf die Welt kommt, so ein bisschen Mensch spielt und dann ans Kreuz geht, aber das ist ja kein Problem für ihn, weil er ist ja Gott. Er kann ja vielleicht die Schmerzen abstellen und es einfach über sich ergehen lassen. Er hat ja unendlich große Kraft. Nein, das ist nicht der christliche Gott. Der christliche Gott ist der Gott Israels, der Schöpfer der Welt, der sich selbst erniedrigt, der sich selbst klein macht und selbst ans Kreuz geht. Er war ganz Mensch. Er hat alles getragen als ganzer Mensch und gleichzeitig auch ganz Gott. Das ist ja das Paradoxe. Und gleichzeitig das größte Wunder. Gott selbst ging in Jesus Christus ans Kreuz und gab sich hin für dich und für mich. Er hat sein Leben gelassen für dich und mich. Und das ist nicht mehr diese Philia, diese freundschaftliche Liebe, sondern es ist diese Agape, diese göttliche Liebe. Das ist diese bedingungslose Liebe, die sich hergibt. Und mein Part ist darin zu bleiben. In Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Und Jesus sagt auch, was sein Gebot ist. In Vers 12 zum Beispiel. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und später in Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Also wenn ich mich als Jünger, als Nachfolger Jesus verstehe, dann nehme ich das auch für mich. Dann sagt er mir, du bist mein Freund. Und Jesus hebt diese Freundschaft, auch die wir zwischenmenschlich leben, er hebt diese Freundschaft auf eine neue Ebene, auf eine göttliche Ebene. Es heißt eben, dass wir auch diese Liebe sichtbar machen sollen unter uns, hier als Gemeinschaft, als christliche Gemeinschaft, Freundschaften zu pflegen, die treu sind, die echt sind und die eben messerscharf sind und nicht so lavalampig. Und Jesus bringt eben diesen neuen Aspekt hinein, dass wir einander lieben sollen, wie er selbst uns geliebt hat. Aufopferungsvoll, uneigennützig, bedingungslos, selbstlos. Und diese Liebe ist auch das Erkennungsmerkmal von uns als Christen. In Johannes 13 sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich finde das enorm schön. Also Freundschaft heißt auch Hingabe. Oder Freundschaft, wenn ich sie so biblisch verstehe, dann heißt es auch, dass ich mich hingebe, dass ich mich einer Liebe hingebe, die eben auch etwas von mir fordert. Wie erlebst du Freundschaft? Erlebst du Beziehung? Wie erlebst du das? Erlebst du Freundschaft auch als Hingabe für andere? Erkennen andere an deiner Liebe diesen Jesus? Ich hatte kürzlich eine Begegnung mit einem Mann, den habe ich vor vielen Jahren kennengelernt. Ich war damals Praktikant in einem Asylzentrum und es hat sich so ergeben, dass wir uns immer wieder in Kontakt waren und immer wieder Kontakt miteinander hatten und ich habe den kürzlich angetroffen. Und er hat als Asylsuchender hat er natürlich hat natürlich keine Familie hier, hat kein familiäres Umfeld hier. Und er hat einen Sohn, der ist schwer behindert. Und sein zweites Kind ist auch ein bisschen behindert, aber nicht so schwer. Aber er hat mir dann erzählt, wie der Alltag sich gestaltet, als Eltern mit diesem schwer behinderten Kind und wie sich das gestaltet. Und es hat mich so zerrissen, weil es mir so leid getan hat. Es war so viel Schwermütigkeit, so viel Schweres darin. Und ich habe mich nachher wirklich so gefragt, hey, ich möchte irgendwie diesem Mann helfen. Weil ich fühle mich verpflichtet dazu, als Christ in dieser Situation auch irgendwie diesem Mann irgendwie zu helfen. Aber ich war völlig überfordert. Ich wusste nicht, wie kann ich jetzt diesem Mann helfen? Was würde das bedeuten? Ich habe mir das so durchüberlegt im Kopf. So, ja, wenn ich dann das mache, das würde ja heißen, dass irgendwie das und das passiert und das wäre ja völlig schlimm. Und irgendwie, ich kann ja gar nicht. Ich fühlte mich einfach hilflos. Ich konnte irgendwie nicht helfen, aber ich wollte helfen. Aber ich glaube, genau das ist es, was irgendwie Jesus möchte, dass wir einander lieben und vielleicht auch mal hilflos sind in dieser Liebe. Vielleicht auch mal nicht wissen, was tun. Oder nicht wissen, was zurückkommt. Es ist eine große Aufgabe und es ist eine schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, dass es dazu gehört, zu unserem Christsein. Wo erlebst du solche Geschichten? Wo erlebst du tragende, treue Freundschaften? Wo stehst du vielleicht auch an in diesem Thema? Wo sagst du, hey, da bin ich überfordert mit diesem Anspruch? Da bin ich überfordert mit dieser Aufforderung zu lieben. Und ich möchte dich einladen, dass du dich auch fragst heute, hey, was möchte Gott mir heute sagen? Gibt es vielleicht eine Person, die mir Gott aufs Herz legt? Gibt es vielleicht eine Beziehung, die mir Gott aufs Herz legt, wo ich mich vielleicht investieren möchte? Ich möchte noch zum Abschluss beten und genau, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns gemacht hast als Menschen, die in Beziehung sein sollen. Dass du uns ja als Geschöpf gemacht hast, dass wir angewiesen sind auch auf ein Gegenüber. Und ja, ich danke dir, dass du uns auch gezeigt hast, was es wirklich heißt zu lieben. Was es wirklich heißt, göttlich zu lieben. Nämlich, dass es heißt, alles zu geben, sein Leben zu geben, sich hinzugeben. Und danke, dass diese Liebe, dass du uns diese Liebe gegeben hast, dass du uns diese Liebe anbietest und sagst, hey, look, hey, schau, ich hab mich dir hingegeben. Ich möchte in Beziehung mit dir sein. Und Jesus, du siehst auch unsere Beziehung, du siehst diese tragenden Freundschaften in unserem Leben, die uns durch schwierige und traurige Zeiten tragen. Du siehst diese treuen Freundschaften, die uns gut tun. Du siehst vielleicht auch, wo wir das nicht haben, wo wir das vermissen, wo wir uns einsam fühlen, wo wir uns alleine fühlen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dort hilfst, dass du uns dort auch ein Freund bist, ein Gegenüber bist, wo wir das vielleicht nicht haben. Und danke, dass du uns auch dazu aufforderst, zu lieben, wie du es gemacht hast, dass du sagst, hey, liebt einander. Und zwar nicht oberflächlich, sondern wirklich echt, authentisch, treu, so dass es vielleicht auch mal weh tut. Und ich danke dir, dass wir da nicht alleine sind, dass wir da zusammen mit dir unterwegs sind, dass du uns immer wieder aufrichtest, uns immer wieder dieses Gegenüber auch bist. Und so bitte ich dich um deinen Segen für diesen Tag, für diese Woche. Du siehst, was jede einzelne vor sich hat, vielleicht auch eine Beziehung jetzt vor dem inneren Auge hat. Und ich möchte dich bitten, dass du da zu uns sprichst und uns zeigst, wo wir uns investieren sollen. Danke, dass du mit uns gehst und dass du bei uns bist. Amen.